Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Sängerin Elif ist heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. Wenn es da jetzt nicht sofort Klick macht bei euch, kennt ihr vielleicht noch von der Castingshow Popstars, hat sie 2009 mitgemacht, mit gerade mal 16 Jahren und den zweiten Platz gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an den Song hier.
Panic at the Disco Songs.
Das ist unter meiner Haut gewesen, das ist die erste Single gewesen, mit der Elif in die Charts gekommen ist. Das ist mittlerweile auch schon über 4 Jahre her. Jetzt ist sie zurück mit ihrem zweiten Album und das heißt Doppelleben. Moin Elif.
Hi.
Wie ist das jetzt für dich, wenn du unter deiner Haut, also quasi einen Song von 2013, glaube ich, ne, hörst? Bist du gefühlt noch die Elif oder eine andere?
Du bist so süß, weil du sagst unter deiner Haut. Das stimmt ja auch, weil der Titel heißt unter meiner Haut.
Stimmt, habe ich, glaube ich, mindestens einmal richtig gesagt.
Es ist sehr schön, wieder zurück zu sein, denn ich war so lange im Studio und habe das so vermisst, auf der Bühne zu stehen, dass ich jetzt wieder diese Seite ausleben kann, und zwar das Präsentsein.
Aber das ist schon auch noch diese Seite, also wenn du dich da so hörst, 2013, lass mich rechnen, sind 4,5 Jahre. Bist du das noch oder sagst du, das ist jetzt so ein Teil von mir, aber der ist komplett Vergangenheit?
Oh, ich merke einfach, dass wenn man Lieder schreibt und genug Zeit vergeht, die Lieder irgendwann echt nur noch so zu schönen Geschichten werden. Mhm. Am Anfang habe ich noch so viel gefühlt, zum Beispiel bei dem Lied Nichts tut für immer weh. Mhm. Lange Zeit noch Liebeskummer gehabt und jetzt singe ich den Song live und der ist eher so als Motivation da.
Also vielleicht auch so ein bisschen so wie ein Fotoalbum, wo man nochmal reinguckt und dann...
Eine sehr gute Beschreibung. Fotoalbum trifft das sehr gut. Tagebuch... /Fotoalbum, würde ich sagen.
Ist ganz spannend, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Eben gut, ich schreibe auch keine Songs, aber man erinnert sich ja nicht so wirklich an Gefühle. Ne? Also die sind sehr präsent, wenn sie da sind, und wenn sie dann weg sind, dann ist es auch total schwer, das wieder nachzuempfinden, was man da gefühlt hat. Das muss bei Songs ja noch verrückter sein. Also bei einem Foto ist es schon seltsam, wenn du das irgendwie, weiß ich nicht, Foto von meiner Ex-Freundin irgendwo sehe, dann denke ich so, ja, wie war das denn eigentlich nochmal? Aber bei einem Song, wo du ja beschreibst, was du gefühlt hast, ist es wahrscheinlich nochmal eine Spur schräger. Ne?
Und ja, das stimmt wirklich sehr. Als ich das Album Doppelleben auch abgegeben habe, fiel mir wirklich ein Stein vom Herzen. Und ich habe eigentlich 2 Tage durchgeweint vor Freude und weil ich das endlich loslassen konnte. Weil es war manchmal sehr schwierig, sich immer und immer wieder mit diesen Themen zu befassen. Ich wollte schon so lange abschließen mit bestimmten Themen. Und auf der Doppelleben-Platte ist ja auch noch der Ex-Freund drin und auch diverse Themen mit Eltern und Selbstfindung. Und
viel Persönliches auf jeden Fall.
Ja, ne? Sehr Persönliches. Mhm. Und jetzt konnte ich endlich damit abschließen und kann jetzt darüber erzählen. Das fühlt sich sehr gut an.
Wann ist für dich eigentlich mehr Doppelleben gewesen? So früher oder jetzt? Auch so von wegen, dass du mit 16 ja plötzlich dann in der Öffentlichkeit gestanden hast und wenn andere sich Gedanken über Ausbildung gemacht haben oder sich durch die Oberstufe gequält haben, hast du plötzlich irgendwie auf der Bühne gestanden und dein erstes Album aufgenommen, was ja auch irgendwie so ein bisschen Doppelleben war, auch vielleicht anders, als du das dann auf der Platte meinst.
Ja, ich habe sogar meine Freundin mal gefragt, bin ich denn auf der Bühne anders? Weil ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen anders. Und meinte, nee, Elif, eigentlich bist du genauso, wie du bist, auch auf der Bühne.
Ist ja eigentlich ein Lob, ne?
Ist eigentlich ein Lob, ja. Ich finde das auch schön. Und ich wusste relativ schnell und sehr früh, was ich machen möchte. Und zwar wusste ich schon, dass ich eher Künstlerin sein will, anstatt nur in der Musikindustrie zu arbeiten. Weil ich hätte mir keinen Job als Managerin oder irgendwie in der Plattenfirma vorstellen können. Ich muss einfach die Künstlerin sein, die die Dinge erfindet und sie auch vorträgt.
Mhm. Dann fehlt natürlich dann in dem Fall immer noch Erfolg. Also das kann man sein wollen, aber um das sein zu können, muss man irgendwie blöderweise Erfolg haben. Den hast du dann auch relativ früh gehabt, nämlich unter anderem mit Unter meiner Haut. Und mit dem Titel, habe ich eben gesagt, bist du in die Charts gekommen. Kannst du dich dann noch so ein bisschen an das Gefühl erinnern, wie das war, als es so richtig durchgeknallt ist, als du richtig erfolgreich gewesen bist? Kann man das vergleichen mit dem Gefühl, was du gerade geschildert hast, so diese Erleichterung nach dem zweiten Album?
Es ist ganz anders gewesen bei Unter meiner Haut. Ich war irgendwie vor ein paar Jahren so super kritisch und sehr hart zu mir einfach. Bei mir war es immer so, dass ich immer nie richtig zufrieden war. Und als dann Unter meiner Haut rausging und super gechartet gestartet ist, habe ich mir gedacht, ach, es hätte doch noch besser gehen können. Und jetzt ist es ganz, ganz anders. Ich habe bei der Doppelleben-Platte eine Zeit lang mein Management komplett selber gerockt. Ich habe die ganzen Fotoshootings und so alles selber organisiert. 2 Touren zu zweit, komplett selber gespielt, selber Auto gefahren. Also wenn man bestimmte Dinge wieder von vorne anfängt, dann ist man so dankbar, wenn man dann doch ein Team findet, das einen unterstützt. Und wenn man, wenn man halt diese Art von Song schreiben kann und die auch hat. Und jetzt bin ich eher so, ich habe mein Bestes gegeben und egal, was für ein Ergebnis jetzt rauskommt, es wird gut sein. Und ein Ziel habe ich erreicht, und zwar einen Schritt weiterzukommen. Mhm. Und das ist eigentlich das Beste, was jetzt passieren konnte.
Dann ist ja auch so ein bisschen was mit dir passiert, wenn du sagst, du bist früher so kritisch gewesen und nie zufrieden gewesen. Und jetzt sagst du irgendwie, naja gut, ich meine, du hast trotzdem über 4 Jahre an dem Album, oder nee, über 3 Jahre, knapp 4 Jahre an dem Album gearbeitet, ne? Was ja auch schon eine Weile ist. Hat es einfach die Zeit gebraucht, damit du jetzt sagen kannst, jetzt bin ich auch 100%ig zufrieden und nicht mehr so kritisch wie früher?
Ich glaube, ich habe einfach gelernt, dass bestimmte Dinge nicht perfekt sein müssen. Weil wenn ich etwas Menschliches schaffen will, dann kann es nicht perfekt sein. Denn nur Roboter sind perfekt. Mhm. Und wir Menschen können nie so sein wie Roboter. Und wir möchten das eigentlich auch gar nicht so sein. Und ich habe mich mit dieser Unperfektheit angefreundet und finde sie sehr charmant. Mhm. Und das Album also hat so lange gedauert, weil ich nach Liedern gesucht habe, die zeitlos sind. Und ich musste die Lieder sozusagen schreiben, sie liegen lassen, sie mir dann wieder anhören und gucken, ob sie ein Haltbarkeitsdatum haben. Und alle Lieder auf diesem Album haben kein Haltbarkeitsdatum. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte ein Album abgeben und ich möchte ein Album schreiben, anstatt nur einzelne Singles. Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Und jetzt ist es draußen und ich warte bis nächste Woche auf die Noten, so ein bisschen auf die Charts.
Spannend. Wie lange muss so ein Song liegen, damit du feststellen kannst, ob er anfängt zu riechen oder nicht?
Unterschiedlich. Es gab Lieder wie High Five, die haben mehrere Stadien durchgemacht. Mhm. Da habe ich eigentlich mit ganz anderen Leuten angefangen, das Lied zu schreiben und habe es am Ende doch mit meinem Künstlerkollegen Phasen zu Ende geschrieben, weil das irgendwie am Ende doch nur mit ihm ging. Mhm. Und der Song hat 1 Jahr lang gedauert. Und dann gibt es aber Lieder wie Schön, dass dich gibt oder Fort Knox, die an einem Tag entstanden sind. Mhm.
Doppelleben heißt ein neues Album und so heißt auch die erste Single, die wir gerade gehört haben. Darin geht es, wie eben schon mal kurz angedeutet, um die Beziehung zu deinen Eltern. Warum hast du da lange das Gefühl gehabt, dass du dann Doppelleben führst oder was hat das genau mit deinen Eltern zu tun?
Ich hatte lange das Gefühl, dass ich einfach so ganz zerrissen bin. Ich war so lange auf der Suche nach mir, nach einem Zuhause, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass diese Lücke, die ich habe, eigentlich zu Hause anfängt und ich bestimmte Probleme einfach nicht gelöst habe und sie woanders gesucht habe. Und als ein Doppelleben fertiggeschrieben war, wusste ich, okay, ich muss das jetzt meinen Eltern zeigen, weil ich meine das super ernst. Und ich hätte den Song jetzt nicht rausbringen können, ohne denen das zu zeigen. Mhm. Und als ich dann mit denen im Wohnzimmer saß und denen das 2-mal vorgespielt habe, mussten wir auch weinen. Und die haben dann auch gemerkt, dass mir das Thema ziemlich am Herzen liegt, weil bei uns gab es einfach ein riesengroßes Schweigen. Meine Eltern hatten Angst, sich zu zeigen und ich hatte irgendwann Angst, auch mich zu zeigen, weil wir Angst davor hatten, nicht mehr geliebt zu werden, wenn man zeigt, wenn man ist. Mhm. Und ich glaube, meine Eltern haben das von ihren Eltern gelernt und deren Eltern von ihren Eltern. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, es weiterzugeben, weil man gibt gute und schlechte Eigenschaften auch seinen Kindern weiter.
Klar.
Ich habe noch keine Kinder, aber es hätte auch so sein können. Und
wenn man es auch nicht verarbeitet oder genau. Wenn man es einfach so hinnimmt und abhakt und weglegt.
Und ich wollte einfach ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern und ich wollte sie auch besser verstehen. Und das Lied hat wirklich so einiges freigelöst und heute sind wir so viel offener und akzeptieren uns ein bisschen mehr, wie wir sind, weil wir uns endlich mehr zeigen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass meine Mutter eine Katze in ihrer Kindheit hatte und Katzen gerne mag. Das ist zum Beispiel allein schon so eine Sache, das macht einen ganz anderen Blick auf meine Mutter. Also sogar so eine Sachen hat man sich nicht erzählt. Wir sind echt so beim Smalltalk gelandet, dass ich das jetzt so genieße, dass wir wieder Langgespräche führen.
Das ist schon ein Stück weit bemerkenswert. Auf der anderen Seite, ich meine, so ein Gap zwischen uns und unseren Eltern, ich glaube, den gibt es so ein Stück weit auch immer. Den kennen wir vielleicht auch alle. Du bist Deutsch-Türkin. Ist die Lücke dazwischen den Generationen noch größer möglicherweise?
Ja, ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin hier geboren. Da ist dann auf jeden Fall schon mal eine Riesenlücke zwischen uns. Und dann kommt noch hinzu, dass ich mich in der deutschen Sprache super wohlfühle und die in der türkischen Sprache sich sehr wohlfühlen. Und wenn ich mich erklären will, dann kann ich das nicht so richtig auf Türkisch. Es fällt mir sehr schwer. Mir fehlen dann auch manchmal Vokabeln oder sonst was. Und da fängt es ja auch schon mal an, wenn du dich nicht richtig ausdrücken kannst, dann wirst du oft auch nicht richtig verstanden.
Klar.
Und auch umgekehrt. Also, aber ich glaube, also ich habe mein Album Doppelleben genannt, weil das für mich der Ursprung ist. Wären meine Eltern nicht so gewesen, wie sie sind, dann hätte ich nie den Drang entwickelt, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Weil da ich nicht gesehen worden bin oder mich nicht zeigen konnte zu Hause, habe ich dann die Musik als Medium genutzt, um das zu tun. Und bin auf die Bühne gegangen. Und jetzt stehe ich hier als Künstlerin und bin sehr glücklich darüber, was ich mache. Und darum hat alles sozusagen sein Gutes. Und ich habe einfach festgestellt, keine Beziehung muss so bleiben, wie sie ist. Man kann sie jederzeit verändern. Man muss nur einen Schritt machen.
Du hast deine Eltern in anderen Interviews auch schon mal als konservativ beschrieben. Aber du hast schon so gelebt, wie du leben wolltest. Oder musstest du viel kämpfen um deinen Lebensstil, sage ich jetzt mal. Und auch um deine Ideen umzusetzen. Mit 16 zum Beispiel dann zu Popstars zu gehen oder sowas.
Also ich habe bestimmte Dinge einfach so gemacht. Mhm. Ich bin auch mit 17 von der Schule gegangen. Meine Eltern sind durchgedreht. Aber jetzt, wie viele Jahre später? 7 Jahre später merken sie einfach, ey, die wusste von Anfang an, was sie will und jetzt sind sie super stolz. Also wenn ihr, okay, ich will niemandem raten, jetzt von der Schule zu gehen, mit 17 sich selbstständig zu machen, aber manche Kinder haben echt ein gutes Gefühl für sich und die muss man lassen. Hm. Und es gibt Künstlertypen und es gibt einfach keine Künstlertypen. Und wenn man Künstlertyp ist, ist es eh learning by doing. Man muss rein ins Leben.
Und diese Veränderung, die jetzt zwischen dir und deinen Eltern stattgefunden hat, hier tatsächlich jetzt mit dem Song, also im Prinzip ja relativ aktuell vermutlich dann zu tun, so fürchterlich lang kann das ja noch nicht her sein, oder liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, dass du jetzt natürlich auch älter geworden bist und deine Eltern vielleicht auch mehr verstehen und sehen, dass das gut ist, was du da tust?
Ich glaube, das ist ein ganz normaler Konflikt, den ich habe mit Mitte, Anfang 20 jetzt und dass ich einfach jetzt einen Schritt auf die zumache, bestimmte Geister aus der Vergangenheit raushole, um die irgendwie wieder wegzubekommen und ich habe immer mal wieder versucht, einen Schritt auf die zuzumachen und Doppelleben war sozusagen so der grüne Abschluss, der wirklich alles nochmal gelöst hat, weil sie gemerkt haben, wie wichtig es mir ist, wenn wir, dass wir reden. Weil ich mache das in meinen Liedern. Ich bin so ehrlich in meinen Songs und kann zu allen anderen Menschen sehr, sehr ehrlich sein. Aber nur nicht zu meinen Liebsten. Das geht nicht. Das muss gleich sein.
Und das heißt, es ist jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen ein Neukennenlernen, ein Anderskennenlernen, ein Aufeinandertreffen von Erwachsenen. Wir wissen alle irgendwie, in welche Beziehung wir zueinander stehen, aber eigentlich sind es jetzt drei erwachsene Menschen, die sich da begegnen, im Gegensatz zur Mama-Papa-Kind-Rolle.
Ich werde immer für meine Mutter ein Kind bleiben.
Ja, ich glaube, das geht allen so am Ende. Ne?
Aber es ist auf jeden Fall anders und ich lerne wirklich neue Seiten an meinen Eltern kennen und ich merke so, die sind beide richtig lustig. Meine Mutter ist so lustig, wenn die mit ihren Verwandten skypt oder so, die setzt sich komische Hüte auf und macht voll die Witze und ich habe einfach auch nicht, so wie ich das Gefühl hatte, sie hören mir nicht richtig zu, habe ich ihnen auch nicht richtig zugehört. Mhm. Und ja, das ist beidseitig auf jeden Fall gewesen.
Aber Doppelleben ist nicht der einzige sehr persönliche Song auf deinem neuen Album. Und da erzählst du sehr viele persönliche Geschichten. Zum Beispiel geht es um die Beziehung zu deinen Eltern, die für dich als Deutsch-Türkin nicht immer einfach gewesen ist. Ist ja eh gerade nicht so eine ganz einfache Zeit für viele Deutsch-Türken, gerade wenn es um die Türkei geht, ne? Und den türkischen Präsidenten Erdogan. Da hat es ja vor ein paar Wochen das Referendum gegeben, wo es, ich sag mal, ganz grob darum gegangen ist, dass Präsident Erdogan mit mehr Macht ausgestattet wird oder sich selbst mit mehr Macht ausstattet. Und ich meine, ich kann ja jetzt nur von außen drauf gucken, aber was ich da so mitbekommen habe, da gibt es halt schon Erdogan-Fans und Erdogan-Gegner, die ordentlich aufeinander geknallt sind, innerhalb von Familien, innerhalb von Freundeskreisen. Ist das für dich Thema?
Es ist auf jeden Fall irgendwie Thema, weil das ist das Land, wo meine Verwandten herkommen. Und natürlich ruft Mama immer wieder an, fragt ihn, wie es denen geht. Und bei denen hat sich so erstmal nicht so richtig was verändert. Und ich ich interessiere mich schon sehr für Politik, aber manchmal ist es sehr schwer, da einen Durchblick zu bekommen, weil es so viel Information ist und in jedem Fernsehsender wird dann irgendwas anderes erzählt. Also es gibt so Abschweifungen. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, ich werde ja niemals in der Türkei leben. Mhm. Das fühle ich nicht so richtig, vor allem als deutschsprachige Künstlerin und jemand, der mit der deutschen Sprache arbeitet. Deutschland ist halt das Land, wo ich gerne noch alt werden will. Und ich sollte mich wahrscheinlich doch lieber darum kümmern, für mich, dass hier alles so läuft, wie ich es mir gerne in der Zukunft vorstelle. Wir haben ja dieses Jahr auch Bundestagswahl. Mhm. Und vielleicht können wir hier was verändern.
Absolut, das ist keine total bescheuerte Idee, in dem Land was zu verändern, in dem man lebt. Das heißt, die Türkei spielt gar keine wichtige Rolle, so meine Heimat sowieso nicht, aber vielleicht irgendwie so eine Art von Heimatgefühl oder so ein Verstehen von Wurzeln oder sowas. Also ist da schon irgendwie was Kulturelles, was dich bewegt? Oder sagst du, Alter, ich bin Deutsch und ich lebe halt hier und das ist mein Land und das ist, die Türkei ist nett, aber...
Als ich mal im Ausland war, in Amerika zum Beispiel, Da habe ich Leute auch kennengelernt und wenn sie fragen, hey, von wo kommst du? Und dann sage ich halt natürlich Deutschland. Klar. Und merke auch, dass ich nie auf die Idee kommen würde, Türkei zu sagen. Das sind halt wirklich das Land, wo meine Verwandten herkommen. Und irgendwie habe ich da auf jeden Fall einen Bezug dazu, aber es ist nicht, ich habe keinen Nationalstolz zu diesem Land. Mhm. Genau.
Machst du dir dann trotzdem manchmal Sorgen, wenn du jetzt irgendwie dann so mitbekommst, dass deine Eltern mit Verwandten in der Türkei skypen oder sowas? Also wenn du dir halt anschaust, was gerade so passiert, weiß ich nicht, Zeitungen werden geschlossen, hunderte Journalisten sitzen im Knast, Präsident Erdogan startet sich mit immer mehr Macht aus und entfernt sich immer mehr von Europa. Das ist ja, auch wenn man jetzt kein Heimatgefühl hat oder keine Verwandten in der Türkei hat, schon auch irgendwie, also bei mir hinterlässt ein mulmiges Gefühl so.
Ja, ich mache mir schon Gedanken drüber und frage mich immer, wie es denen geht. Man ruft ja dann auch ab und dann an und denen geht's ja halt allen gut. Was ich halt wirklich, also du hast jetzt die Journalisten angesprochen, ich bin ja auch Künstlerin und ich habe keine Grenzen, über bestimmte Themen zu reden. Ich werde immer über alles singen, was mich berührt und was mich beschäftigt. Und auch ein Journalist schreibt halt über seine Gefühle und das, was ihn bewegt.
Und das geht hier, das kann man auch mal festhalten. Das geht hier und es gibt sehr, sehr, sehr spät Grenzen, wo es aufhört.
So, genau. Ne? Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass man dafür büßen muss, wenn man wirklich seine freie Meinung kundtut. Und das tut mir für die Journalisten leid, dass sie dafür büßen müssen.
Und auch für viele Künstler, die ja auch zum Teil Schwierigkeiten haben. Ne?
Genau, das ist sehr, sehr traurig. Das muss ich wirklich auch dazu sagen.
Deutschlandfunk Nova in eurem Radio. Sängerin Elif ist zu Gast heute in Dein Sonntag. Sie ist mit ihrem zweiten Album hier, Doppelleben heißt das. Und angefangen hat das alles mit ihr ja eigentlich bei der Castingshow Popstars. Da bist du mit 16 gelandet und da bist du auch ziemlich erfolgreich gewesen und bist am Ende Zweite geworden. Wenn man so früh eine Musikkarriere startet, ist da für dich immer schon klar gewesen, dass du irgendwann mal was mit Musik machen wirst? Also ich meine, mit 16 bist du zu Popstars gegangen, das ist jung. Wusstest du auch schon mit 10, ey, ich will singen oder Musik schreiben, Musik machen, irgendwas mit Musik zu tun haben?
Ich habe schon ganz früh gedacht, Musik ist das Ding für mich. Und mit 11, 12 habe ich dann angefangen, eigene Lieder zu komponieren mit den ersten Akkorden, die ich konnte, auf der Gitarre. Und habe relativ schnell herausgestellt, dass ich nicht covern möchte. Mhm. Ich will nicht die Geschichten von anderen Leuten singen. Und damals gab es halt nur Silbermond und Juli. Als ich 13 war, waren die groß. Mhm. Und ich fand die Texte auch schon ganz okay, aber habe ich mir gedacht, ich will irgendwie meine eigenen Geschichten erzählen. Und so hat sich das eine ergeben. Und jetzt bin ich hier und spreche mit dir.
Verrückt, oder?
Über mein zweites Album.
Warum hast du dich damals entschieden, zu Popstars zu gehen? Kannst du dich da noch erinnern? Also ich meine, ich habe es damals auch echt gern geguckt. Es war schon ein spannendes Format. Aber war das für dich sofort klar irgendwie, das ist vielleicht für mich eine Karrierechance? Ich will das machen. Ich will, dass die mich entdecken?
Überhaupt nicht. Also ich war, ein guter Kumpel hat mich da eingeschrieben. Ich habe mich da selber gar nicht eingeschrieben. Und dann kam ich da immer weiter und weiter und weiter. Und man muss sich vorstellen, ich war 16 Jahre alt. Mein kleines Köpfchen hat überhaupt nicht gerafft, was da vor sich geht. Und ich war nach der Show ein halbes Jahr müde.
Krass.
Wirklich. Mhm. Also ich war richtig erschöpft von all den Emotionen, die man dort erlebt hat.
Und es war ja auch wirklich Geballer. Es ging ja von Anfang an irgendwie los. Du bist schon von Anfang an extrem erfolgreich da durchgelaufen. So, ne?
Und es gibt auch, also ein paar, jede Woche wird ja eine Sendung gezeigt, aber man hat manchmal 2, 3 Sendungen in einer Woche gedreht. Und man kann sich vorstellen, was für ein Druck das war. Und ich bin super froh, dass es dieses Format nicht mehr gibt, weil ich fand das echt, also es wurden so ein bisschen mit Seelen gespielt, würde ich sagen. Also wir waren Kinder, wir hätten Schutz gebraucht, aber es wurde eiskalt ausgenutzt und es wurde einfach wirklich psychologisch mit den Leuten da gespielt.
Also ist das so eine Zeit, auf die du mit gemischten Gefühlen zurückschaust? Weil auf der anderen Seite bist du natürlich bekannt geworden auch ein Stück weit und das hilft dir vermutlich auch heute noch.
Ich sag immer, wenn ich jetzt glücklich bin mit dem, was ich habe, dann war die Vergangenheit richtig und ich würde nichts rückgängig machen, aber ich kann beurteilen, ob ich das halt gut finde oder nicht. Und das kann ich halt so sagen. Ich finde es ganz gut, dass es dieses Format so nicht mehr gibt, weil das war eine Zumutung.
Nervt dich das manchmal, dass du wahrscheinlich auch heute ständig noch auf Popstars angesprochen wirst? Mach ich ja gerade auch.
Weißt du, was ich schön daran finde? Also ich würde mich nicht in diese Popstars-Reihe einreihen. Mhm. Ich stelle mich eher mit anderen Künstlern in eine Reihe. Aber was ich cool finde, ist, dass die Leute mich echt positiv im Gedanken haben. Mhm. Also ich stehe nicht da wie die klassische Popstars-Elif, sondern, du warst mal da und machst deinen Weg. Mhm. Und das ist cool.
Und das muss man ja sagen, haben nicht so fürchterlich viele in dem Format auch geschafft.
Ja,
ne?
auch meine Kollegen sagen, Elif, du bist, glaube ich, einer der Einzigen, die es geschafft haben. Mhm. Und Max Giesinger auch.
Stimmt. Wie ist die Zeit so danach gewesen? Du sagst, du bist ein halbes Jahr lang müde gewesen, in ein Loch gefallen, aber richtig Zeit hast du, glaube ich, auch nicht gehabt. Ne? Also es ist ja dann schon viel passiert und es hat auch gar nicht so fürchterlich lange gedauert, bis du dann zum Beispiel mit Tim Bensko auf einer Bühne gestanden hast. Also schon auch wieder Geballer eigentlich. Ne? Also einfach wieder viel passiert. Ne?
Ja, es ist echt schön, weil ich kam aus der Sendung und dann saß ich schon 2 Wochen später bei Universal Music, mit denen ich immer noch zusammenarbeite. Mhm. Und es gibt einen Typen, der immer mich geglaubt hat, und zwar ist das Nefi Temur. Oh, ich habe den manchmal so verflucht. Weil der ist auch einer der Gründe, warum mein Album so lange gedauert hat. Weil der ist knallhart mit mir. Er sagt dann so, ne, der Text ist nicht gut. Und dann sagt er nichts mehr.
Was? Und dann da musst du aber auch mit umgehen können, wenn du gerade dein Herz ausschüttest und den Text
aber
gießt.
Er ist der Grund, warum Unter meiner Haut so ist, wie es ist. Mhm. Weil ich kam mit einer Version an. Ich hatte 4 Versionen von Unter meiner Haut. Und dann kam ich mit der 3. Version an und meinte er so, ey Elif, glaube mir, der Text ist noch nicht fertig. Und dann war ich so, oh, Neffi, schon wieder. Aber ich liebe seine Kritik, weil die macht mich wirklich besser. Und dann habe ich die 3. Version von Unter meiner Haut vorbeigebracht und dann meinte er so, jetzt. Und ich habe es auch total gefühlt, dass es jetzt das war. Und darum, wir haben so eine kleine Hassliebe, aber eigentlich lieben wir uns sehr.
Jetzt hast du das neue Album draußen, Doppelleben heißt es. Hat ein bisschen gedauert, haben wir schon drüber geredet. Stimmt es eigentlich, dass du mehr als doppelt so viele Songs geschrieben hast, als jetzt auf dem Album gelandet sind?
Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel geschrieben und habe auch nach meiner Sprache gesucht. Habe nach einem neuen Team gesucht. Ich habe mit sehr vielen Leuten geschrieben, habe mich ein bisschen ausprobiert und bin am Ende bei Tim Morten Uhlenbrock, bei meinem Produzenten, gelandet und bei Phasen, ein Hamburger Künstler. Mit denen habe ich eigentlich den Großteil der Platte geschrieben und würde auch mit denen in der Zukunft weitermachen. Und ich glaube, hätte ich das Team von Anfang an gehabt, dann hätte es auch nicht so lange gedauert. Aber diese Suche war wirklich, wirklich etwas anstrengend und mühsam.
Heißt das, die anderen Songs sind jetzt in der Tonne gelandet? Oder ist das irgendwas, was du nochmal auspacken kannst und in einem halben Jahr machst du das dritte Album einfach hinterher?
Ich würde gerne neue Songs schreiben, aber 2, 3 davon würde ich gerne auf die 3. Platte nehmen, weil sie auch besser darauf passen.
Deutschlandfunk Nova hier, ihr hört Deinen Sonntag. Sängerin Elif ist zu Gast mit ihrem 2. Album, Doppelleben heißt es, und das ist ein sehr persönliches Album. Es geht viel um zwischenmenschliche Geschichten. Neben deiner Beziehung zu deinen Eltern haben wir eben schon drüber gesprochen, auch um Liebe. Liebe, die zerbricht, aber auch um neue Liebe. Sind das alles Geschichten aus deinem Leben? Du hast eben gesagt, dir ist es schon auch wichtig, dass du die Musik hast als Kanal so. Ist da auch Fiktion bei oder kommt das alles direkt aus dir?
Oh, das ist schon alles sehr autobiografisch. Und auch diese verflossene Liebe, die ich ja auch ganz ausgiebig auf diesem Album behandle. Er ist der Grund, warum ich eigentlich zu Doppelleben gekommen bin. Weil als diese Liebe zerbrach, habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt nicht wieder zurückgehe, um aufzuräumen, dann wird jede Liebe zerbrechen. Denn diese Geister gehen nicht von alleine weg. Und so habe ich wirklich nach einem Zuhause und nach Antworten gesucht und bin dann halt wieder zu Hause bei meinen Eltern gelandet. Und merke jetzt wirklich, da bestimmte Probleme jetzt aus der Welt sind, dass ich mich ganz anders auf Dinge einlassen würde und dass sich das wirklich gelohnt hat.
Das heißt, du räumst wirklich auf mit Musik, ja? Das ist so dein Kanal, dein Filter, dein Katalysator.
Ja, schon. Es ist Erinnerung. Und auch meine eigenen Lieder helfen mir auch manchmal. Also ich habe manche Lieder in der Emotion rausgeschrieben. Mhm. Und dann so beim Hören habe ich dadurch auch Kraft schöpfen können.
Verstehst du dann manchmal auch Sachen vielleicht erst nachdem du sie hörst? Also du schreibst einen Song, nimmst ihn auf und irgendwann hörst du ihn und dann denkst du so, ach krass.
Bei manchen Liedern habe ich mir gedacht, wow, das hat ja noch mehr Tiefgang, als ich dachte. Jetzt sehe ich das erst und war so glücklich darüber. Und das war dann eines dieser Lieder, wo ich dachte, ah, das hat kein Haltbarkeitsdatum, der muss rauf.
Ah, verdammt. Hast du da eigentlich nie ein Problem mit, dass du jetzt dann auch mit deiner ganzen Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stehst und dich jetzt hier irgendwie jede Laterne danach fragt, wie es jetzt dir und deinen Eltern geht zum Beispiel? Oder geht es dir wieder gut mit deiner zerbrochene Liebe und so. Also ich meine, das sind ja einfach wirklich sehr, sehr persönlicher Kram, den du nach draußen raushaust und nach dem du natürlich dann auch gefragt wirst. So, ne?
Ich meine, ich habe ein ganzes Album darüber geschrieben. Ich muss darüber reden. Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Und ich würde ja irgendwie auch ein Doppelleben führen, wenn ich das auf dem Album sagen würde und jetzt im Interview nicht. Ich habe mich dafür entschieden, super ehrlich zu sein. Und das ist eine Sache, die mir ein bisschen in der Popmusik gefehlt hat, vor allem von Frauen. Viele umschreiben Dinge. Also ich mag meine weiblichen Kollegen sehr und die machen auch sehr gute Musik. Aber die Art, dieses ganz direkte Sagen und zu sagen, du hast meinen schwächsten Punkt gefunden, das machen die wenigsten und das fasziniert mich.
Mhm. Gehört auch Mut zu, ne?
Und ja, da gehört Mut dazu und das ist auch eine Herausforderung. Aber nur wenn man immer wieder aus seinen Komfortzonen rausgeht und so, dann wächst man. Und mir geht's so doll um Wachstum. Es funktioniert nicht, wenn man nicht weiter wächst. Und ich habe jetzt schon das dritte Album im Kopf und denke so, ach, das schreibe ich doch mit links, in 3 Monaten schreibe ich das durch. Ich habe ja jetzt Tim und Faisy, mit denen schließe ich mich ein.
Läuft.
Aber ich glaube, so einfach wird das nicht. Ich werde wieder aus meinen Komfortzonen rausgehen müssen, um zu wachsen. Und das ist halt der Antrieb auch.
Bist du nervös gewesen jetzt vor der Veröffentlichung? Oder eben hast du ganz am Anfang gesagt, so nächste Woche kommen die Chartsplatzierungen. Macht dich das nervös, dass du jetzt weißt, okay, diese Texte sind jetzt in der Welt, jetzt urteilen da andere Leute drüber? Über meinen, auch über das, was ich ganz privat raushaue?
Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und egal, was für ein Ergebnis jetzt rauskommt, ich hätte auch nicht mehr geben können. Hm. Das ist das Beste, was ich zu dieser Zeit machen konnte. Und alles wird schon seinen Lauf nehmen. Ich habe ja gesagt, dass ich einen Riesenschritt nach vorne gemacht habe und das war mein Ziel. Und alles andere ist wirklich das i-Tüpfelchen. Und wenn ich zum Beispiel Charts sage, dann ist das nur wichtig, weil ich habe oft das Gefühl, dass viele Sendungen, sei es Radio, sei es Fernsehen, die warten alle auf einen bestimmten Knall. Mhm. Und Chartplatzierungen sind nur deshalb so wichtig, weil ich dann Aufmerksamkeit bekomme und sie mich vielleicht dann in Sendungen einladen, vielleicht meine Songs im Radio spielen. Und nur deshalb sind Charts für mich doch irgendwie wichtig. Aber eigentlich ist noch wichtiger, was die Fans denken. Und ich wirklich an dieser Stelle, meine lieben Fans, ihr seid wirklich die Besten. Weil ihr seid nicht normal. Ihr schreibt nicht bei Facebook, ey Edith, deine Haare sind schön, oh, toller Song. Sondern ihr schreibt inhaltlich ganz tiefe Dinge. Und das ist ein tolles Ding, weil ich öffne mich so gegenüber meinen Fans und gegenüber den Leuten. Und sie öffnen sich zurück.
Was ja auch so ein bisschen zeigt, dass sie dich ernst nehmen als Person, die etwas zu sagen hat und auch Gefühle mit ihnen teilt. Ist ja das eigentlich wichtig, dass du dann am Ende auch ernst genommen wirst? Vielleicht auch noch wichtiger als eine Chartsplatzierung?
Ich glaube, wenn man sich einfach selber treu bleibt, wird man einfach ernst genommen. Ich freue mich natürlich, wenn ich ernst genommen werde. Mhm. Das ist ein schönes Gefühl.
Ja, ich frage auch, weil Jan Böhmermann ja irgendwie vor kurzem bei den Echos ziemlich über die deutsche Musikszene hergezogen ist, vor allem was halt auch so Texte angeht, die Einfachheit in Texten selber da so ein Lied zusammengebastelt hat und damit halt auch so ein Stück weit die Venskos und Buranis irgendwie angegriffen hat. Hast du dich da angesprochen gefühlt?
Nein, überhaupt nicht, weil ich habe, jeder, der sich noch Interviews von mir von der ersten Platte anhört, ich bin jemand, der sein Team unfassbar preist. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich ein Team habe, mit dem ich schreibe. Es funktioniert ja auch nicht anders. Hm. Ich kann das gar nicht alles selber stemmen. Und es macht so viel mehr Spaß, finde ich, im Team, weil die Songs, die ich schreibe, die sind so tief. Ich halte es manchmal selber nicht aus, da reinzugehen. Und zum Beispiel durch ein Phasen erst konnte ich bestimmte Lieder zu Ende schreiben, weil er mich dazu gebracht hat, in dem Gefühl zu bleiben. Und ich weiß noch, als wir Anlauf nehmen geschrieben haben, das war so das hat so wehgetan, da in dieses Gefühl reinzugehen. Und er hat trotzdem gesagt, nein, du machst jetzt weiter. Und dann sind wir erst um 7 Uhr morgens da rausgepurzelt aus dem Studio, haben die ganze Nacht geschrieben. Und ich war so froh, dass es dann doch da ist und aufgeschrieben worden ist, weil ich mich auch danach so leichter gefühlt habe. Mhm. Das hätte ich ohne ihn nie geschafft.
Spannend ist ja auch, dass du schon natürlich diese tiefen Gefühle in den Songs hast und die Songs auch zum Teil traurig sind, melancholisch sind, aber auch
hoffnungsvoll.
Ja, so nach vorne gehen. Also ja. da schwingt schon auch bei vielen so ein, ja, fröhlich ist da die falsche Emotion, aber ja, hoffnungsvoll trifft es schon. Da ist halt so noch so ein sowas Positives am Ende bei. Ist so das auch das Wichtige, was du transportieren willst? Also es kann kompliziert sein, das Leben, es kann wehtun, das Leben, du kannst eine komische Beziehung zu deinen Eltern haben, hey, aber du kannst es ändern.
Ja, ich bin ein großer, großer Optimist. Und ich verpacke das immer. Ich liebe auch die Traurigkeit und die Melancholie, aber ich mische diese beiden Emotionen, Optimismus und Melancholie und Traurigkeit. Und wenn man das beides mischt, kommt was unfassbar Tolles raus. Und es gibt aber einen Song auf dem Album, der nur aus Liebe besteht. Und zwar heißt das Schön, dass es dich gibt. Mhm. Und das war auch ein Experiment für mich, einfach ein Liebeslied zu schreiben. Weil ich mag eigentlich gar keinen Kitsch. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, das ist doch vielleicht kitschig. Aber wenn man es so meint und das dann so singt, dann ist es überhaupt nicht kitschig. Und mittlerweile trage ich auch rosa richtig gern.
Zu dem Song dann.
Ja.
Was ist der wichtigste Song für dich auf dem Album? Kannst du das überhaupt sagen oder ist das so ein...
Ich habe ja mich halt dafür entschieden, ein Album zu schreiben. Jedes Lied ist wichtig.
Hm. Hat sich das Album verändert? Also rein optisch schon mal, Haare sind ab. Und sonst, du sagst immer, du hast den nächsten Schritt gemacht. Das heißt, du bist musikalisch gewachsen, du bist persönlich gewachsen. Oder was ist so der nächste Schritt, den du da jetzt so ein, zwei, drei Mal schon benannt hast?
Ich bin wirklich, ich glaube, ich bin menschlich sehr gewachsen. Ich bin musikalisch viel besser geworden. Ich spiele auch viel, viel besser Gitarre. Meine Stimme hat sich verändert. Ich hab einfach ein ganz anderes Gefühl zu dem, was ich auch mache, weil ich so viel auch selber gemacht habe. Mein Team zwischendrin gewechselt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ich das Album als Mädchen angefangen habe zu schreiben und bin wirklich als Frau rausgekommen, als junge Frau.
Und so sitzt du jetzt hier und warst du Gast bei Dein Sonntag. Schön, dass du hier gewesen bist. Jetzt hast du das Gespräch oder das Sprechen hinter dir und kommst hoffentlich bald zu dem, was du denn wirklich machen willst, nämlich auf der Bühne stehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Oh ja.
Viel Spaß dabei und danke, dass du vorbeigekommen bist.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.